Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV zum insgesamt 9. Mal in Kavis im IR-Talk und zum 6. Mal dürfte Dr. Christoph Fußmann heute zu Gast sein. Da muss ich mal ganz schnell bei Christian nachfragen, ob es die Zahl auch ist. Und wir haben vor allen Dingen etwas dabei, was es so aktuell eben noch nie gab, nämlich die Halbjahreszahlen von Encarvis wurden vor 2 Tagen präsentiert und heute haben wir sie hier. Aber trotz allem dem, was wir hier bieten wollen, gilt wie immer das Folgende.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, hallo, Herr Dr. Fußmann, welcome back, hello again, kann man sagen. Und wir müssen jetzt nicht nochmal erzählen, wer Sie sind, was Encarvis so macht, sondern wir gehen gleich mal direkt rein, weil Sie ja eben diese Halbjahreszahlen vorgelegt haben. 6 Monate ist ja immer so der gute Anlass, mal zurückzuschauen. Und deswegen mal ganz flapsig die Frage, was ist denn so passiert und wie waren Sie denn zufrieden mit den letzten 6 Monaten?
Eigentlich außerordentlich zufrieden. Wir haben genau das erreicht, was wir auch erwartet und geplant haben. Das drückt sich jetzt nicht unmittelbar in den abweichenden Prozentsätzen aus, aber das liegt auch daran, dass wir uns vergleichen hier im Augenblick mit einem ungewöhnlichen Vorjahr 2022, das geprägt war durch eine weit übernormalen Wetter und weit übernormalen Preisen. Wir hatten das also in unserer Guidance ja auch schon entsprechend reflektiert und wir sind jetzt mit den Halbjahreszahlen sehr zufrieden, haben überall bei allen Kennzahlen über die Hälfte unseres Jahresziels erreicht und sind deswegen ausgesprochen zufrieden.
So, Zahlenwerk, da gehen wir auch direkt rein und fangen mit der Energieerzeugung an. 1734 Gigawattstunden grünen Strom von Anfang bis Juni. Also wenn man das jetzt mal einfach aufs Gesamtjahr überträgt, dann eben 3500, wenn man so rechnen darf, könnte ja gleich was zu sagen, aber diese Zahl, das hatten wir auch beim letzten Gespräch schon, ist jetzt quasi dieser Umbruch von den Gigawatt und den Megawatt zu sprechen hin zu den Gigawattstunden und den Megawattstunden, was ist an Strom produziert worden. Und vielleicht helfen Sie uns einfach nochmal dabei einzuordnen, was das bedeutet. 1734 Gigawattstunden Strom, Kernkraft-Äquivalent oder wie viele Haushalte einfach davon vernünftig versorgt werden.
Also gemeinhin spricht man ja immer von 2 Gigawatt, wenn wir erstmal die Kapazitäten im ersten Schritt nehmen. Das würde ungefähr einem Kernkraftwerksleistung entsprechen. Das ist allerdings nicht ganz richtig, denn ein Kernkraftwerk läuft 24/7. Das tut ein Solarpark nicht, das tut ein Windpark in der Regel auch nicht, weil der Wind bläst nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer, insbesondere nicht nachts. Insofern übersetzt sich also die Stundenleistung, die man erbringen kann aus einer solchen Kapazität, etwas anders. Wir gehen davon aus, dass die Sonne ungefähr 4 bis 6 Stunden am Tag scheint über das gesamte Jahr im Durchschnitt und der Wind ungefähr 6 bis 8 Stunden über den Durchschnitt pro Tag scheint. Das heißt, wir müssen entsprechend 1/4 bis 1/6 der Kapazitäten eines Kernkraftwerkes hier erwarten. Das drückt sich letztlich in dieser Stundenzahl aus. Also das mit unseren Kapazitäten würde ein Kernkraftwerk ungefähr 5-mal so viel Strom produzieren, damit wir mal die Relation haben.
Ja, ist auf jeden Fall eine immense Kapazität. Nicht erst seitdem wir so viel über Kernkraftwerke wissen, wie wir im Zuge des Ausstiegs aus der Kernenergie erfahren haben. Vorher wusste man das ja vielfach gar nicht. Aber wir gehen noch mal ein bisschen weiter rein in die Zahlen, natürlich dann auch in die Gewinn- und Verlustrechnung. Sie haben gerade schon mal den Vergleich zu diesem ersten Halbjahr 2022 angefangen. Ja, und da muss man natürlich auch mal jetzt über Prozente reden. Wenn wir erst mal ganz oben auf den Umsatz schauen, dann sehen wir, ja, 226,3 Millionen Euro. Das ist 2,2% mehr als im Vorjahr, ist aber ein Sondereffekt drin, über den wir hier auch in der Vergangenheit gesprochen haben. Sie haben an dem Servicepartner Sternenergie inzwischen 80%, können das also voll konsolidieren. Und dadurch ist dann auch eben dieser Umsatzzuwachs zustande gekommen. Denn rein von der Energieerzeugung her war der Ertrag natürlich geringer. Da haben wir bei den Solarparks -5%, bei den Windparks -15%. Ja, und dann frage ich mich natürlich trotzdem, Vergleich zum Vorjahr alles fein, aber Sie schreiben in Ihrem Halbjahresbericht, wir sind weiterhin klar auf Wachstumsfahrt. Also -5 und -15 ist für mich jetzt nicht Wachstumsfahrt.
Wenn man nochmal einen Vergleich zum Vorjahr nimmt, was nicht nur preisbedingt durch den Ukraine-Krieg, sondern auch meteorologisch ein außerordentlich gutes Jahr war, und solche Schwankungen gibt es nun mal eben stets, dann mag man das nicht erkennen. Ich möchte Ihnen mal den Vergleich zu den ersten Halbjahreszahlen 2021 bringen. Die sind auch erst 2 Jahre her. Da ist der Umsatz seitdem um 40% gestiegen. Wir haben seitdem 800 Megawatt zusätzliche Kapazitäten am Netz. Wir haben unseren Earnings per Share seitdem um 70% erhöht. Sie sehen hier, wir sind auf einem Wachstumspfad, nämlich langfristig entwickelt es sich ausgesprochen positiv. Wenn Sie dann einmal ein sensationelles Jahr haben, aus übrigens, wenn ich den Ukraine-Krieg anschaue, schrecklichen Gründen heraus, dann ist es dagegen natürlich immer schwierig, ein Wachstum darzustellen. Aber trotz dieses sensationellen Ereignisses letztes Jahr des Zusammentreffens von sehr gutem Wetter und sehr guten Preisen halten wir sogar diesen Umsatz aufgrund unseres Wachstums. Wir haben zusätzliche Kapazitäten im Vergleich zum ersten Halbjahr letzten Jahres ans Netz gebracht, 69 Megawatt Wind in Litauen, und wir haben zusätzliche Kapazitäten in Niederlanden, in Dänemark und Italien hinzuerworben. Die alle tragen zusätzlichen Umsatz bei. Und ja, auch Teil unseres Wachstums ist, Stern zu akquirieren. Das ist ja kein Sondereffekt, sondern ein nachhaltiger Effekt. Denn Stern wird ja dauerhaft Umsätze generieren und auch stark wachsen weiterhin. Insofern schaffen wir es ja, trotz 19 Millionen Umsatz, die wir alleine aus der Meteorologie verlieren gegenüber dem Vorjahr, dem sehr starken Vorjahreshalbjahr, und 8 Millionen Euro durch Preise, schaffen wir das sogar zu kompensieren. Ja, und das ist Ausdruck von Wachstum.
Wenn eine Unterhaltung stagniert, dann kommt man mit einem Punkt eigentlich immer weiter, mit dem Wetter. So, Wetter ist bei Encarbis ein bisschen was anderes, weil Wetter ist wichtig. Sonne ist wichtig, Wind ist wichtig. Und bei den ganzen Nachrichten, die man in den letzten Monaten so gehört hat, muss man eigentlich denken nach dem Motto, also überall wird einem von viel Wärme erzählt. Sie kommen jetzt gerade braun gebrannt von einem Sylt-Urlaub wieder. Man hat also eigentlich überall um sich herum den Eindruck, auch nach dem Besuch der Dachterrasse eben, den wir hinter uns gebracht haben, eigentlich scheint die Sonne, wie es mit dem Wind ist, weiß ich nicht. Aber deswegen bin ich ja zum Fragen da, weil hier ist es eben kein Thema, was aus Langeweile entsteht. Es geht ums Wetter. Wie war denn das Wetter in den letzten Monaten? Wie war es insbesondere auch in Italien? Wie war es in Spanien? Und wie laufen die Parks dort?
Also wir haben sehr unterschiedliche Wetterregionen. Das ist auch eine der Stärken von Encarbis, das einzige paneuropäische Plattform der erneuerbaren Energien, dass wir in verschiedenen meteorologischen Zonen sind. Und wir haben hier einige Stärken und einige Schwächen. Im Windbereich ist das erste Halbjahr eigentlich gar nicht mal so schlecht gelaufen. Zwar leicht unter den Standarderwartungen. Deutschland und Finnland, das sind unsere beiden großen Länder, die haben schon Schwächen zu verzeichnen. Im PV-Bereich, also was die Sonne angeht, haben wir in Spanien und in Großbritannien insbesondere unterperformante Anlagen gehabt dieses Jahr. Und das liegt daran, dass dort auf der einen Seite sehr viel Sonne geschienen hat, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Hitze war. Und Hitze ist nicht förderlich für Solarstromerzeugung. Darüber können wir auch gerne ins Detail gleich noch einsteigen. Aber dieser Klimawandel, den wir überall haben, hat, sagen wir mal, für die Energieausbeute bei uns durchaus positive Wirkung, was die Sonnenstunden angeht. Das merkt man grundsätzlich schon im langfristigen Trend, dass hier in Nordeuropa wir mehr Sonnenstunden haben. Es hat heißt aber gleichzeitig, dass wir in Südeuropa mehr Hitze haben. Und Hitze reduziert die Kapazitäten oder die Leistungsfähigkeit von Wechselrichtern und von Modulen.
Das heißt, Ihnen ist es also am liebsten, die Sonne scheint so wie im Frühjahr, aber es brennt nicht herunter mit 35 Grad in Cabrera oder 40.
35 ist noch gut. Also es ist so, dass man bei 25 Grad eine 105-prozentige Leistungsfähigkeit der Anlagen hat. Also Sonne im Winter ist übrigens hervorragend, oder Sonne bis 25 Grad. Darauf werden übrigens auch Wechselrichter und Module normiert. Bei 35 Grad ist man ungefähr bei 100%. Das ist auch noch gut. Bei 50 Grad ist man bei 80% Leistungsfähigkeit des Parks. Nun haben wir Gott sei Dank auch keine dauerhaften 50 Grad Celsius Außentemperatur. Aber 46, wir hatten jetzt schon 4 Hitzewellen in Spanien mit bis zu 46 Grad. Darunter leiden die Parks schon. Und dann, wie gesagt, ist nur eine 80%ige Energieausbeute möglich.
Kann man das irgendwie abisolieren, dass die Leistungsfähigkeit unter der Hitze nicht so leidet? Weil das kann ja perspektivisch ein Thema werden, dass wir noch mehr von diesen Hitzetagen haben. Oder ist das einfach so, dass man sagt, naja, das ist eine Mischkalkulation. Wir haben insgesamt mehr Sonnenstunden, auch mehr Hitzetage. Und am Ende gleicht sich das irgendwie aus und man landet doch bei dem, was man ursprünglich kalkuliert hat.
Naja, also fangen wir erstmal damit an, abisolieren. Man könnte sicherlich die Module mit dunklen Folien oder hellen Folien zudecken. Oder kommt auch keine Sonne mehr ran.
Aber an der Seite.
Das geht natürlich nicht, aber die Kühlung, also das bringt aber sehr teuer und das würde auch sehr viel Energie kosten, hier eine Kühlung dann herbeizuführen. Wir gehen da anders ran. Wir haben bei unseren Parks in Spanien zum Beispiel von vornherein im Sommer nur eine 80%ige Ausbeute und im Winter eine 90%ige Ausbeute kalkuliert. Das heißt, es ist in den Kalkulationen bereits berücksichtigt. Und bisher sind wir eben immer überperformant gewesen und in diesem Jahr mit den vielen Hitzewellen in Spanien sind wir durchaus nah an diesen Wert herangerückt. Im Vergleich zum Vorjahr, was etwas kühler war und genauso viel Sonne hatte, da haben wir eben mehr erwirtschaftet. Und das noch bei höheren Preisen. Also deswegen, dieser Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ist immer ein schwieriger. Man muss nämlich nicht nur die Meteorologie diesen Halbjahres, sondern auch die Meteorologie des letzten Halbjahres betrachten. Und dann wird es immer gleich komplex. Insgesamt aber sind wir, wie gesagt, auch dort auf dem Wachstumspfad. Auch in Spanien akquirieren wir weiter zu. Unter diesen Abschlägen, diese berücksichtigen wir, um eben potenziell mehr Hitzewellen in der Zukunft darunter nicht wirtschaftlich leiden zu müssen.
Ein anderes Thema, was im letzten Jahr insbesondere auch bei abendlichen Gesprächen aufkam, war, wenn es dann irgendwann nicht weiterging, das Wetter. Aber vorher ging es eigentlich immer auch um Strompreise, nach dem Motto, wie haben sie sich bei dir entwickelt, was ist da eigentlich los? Und Strompreise sind auch der nächste Punkt, weil ein wichtiger Absatzmarkt für Sie sind ja die Power Purchase Agreement. Und da ist die Frage, wie haben sich eigentlich, nachdem sich so die mediale Aufregung so ein bisschen gelegt zu haben scheint, wie hat sich in diesem für Sie sehr wichtigen Markt das Preisniveau entwickelt? Wie schließen Sie aktuell ab? Wie hat sich auch Nachfrage entwickelt? Wie ist da die Situation?
Also wir sind ja nicht nur in unterschiedlichen meteorologischen Zonen unterwegs, sondern auch in unterschiedlichen Preisregionen. Denn der europäische Markt ist ja leider nicht vollständig integriert. Sie können also nicht Strom von Spanien mal eben nach Deutschland transportieren. Es sind einzelne Preiszonen mit unterschiedlichen Wettbewerbssituationen. Deswegen kann ich die Frage erst nur generell beantworten, erstmal für den europäischen Markt. Ich kann dann auf einzelne Länder gerne später noch eingehen. Insgesamt gegenüber den starken Strompreisanstieg, den wir im Vorjahr gesehen haben, haben wir rückläufige Tendenzen, ja. Ein Teil dieser Strompreisanstiegs zum Jahresende schien ja auch über rationale Gründe hinaus durchaus auch panikgetrieben zu sein. Das hat sich dann Gott sei Dank ja in dem Maße nicht bewahrheitet. Das hat sich dann teilweise auch in sehr, sehr hohen PPA-Preisen, die vereinzelt abgeschlossen wurden, dann auch manifestiert. Und diese PPA-Preise sind schon ein Stück weit zurückgekommen.
Haben Sie die dann für entsprechend lange Zeiträume abschließen können im letzten Jahr?
Also zu dem Zeitpunkt, es wurden nur sehr wenige Verträge abgeschlossen und man war dann im Bieterverfahren. Da sah man, dass das Strompreisniveau sehr hoch war. Die wurden für 10 Jahre dann auch abgeschlossen. Allerdings hatten wir in dem Augenblick mangels Genehmigungslage der Behörden leider Gottes keine Parks, die so weit waren, dass man die auch dann hätte anbieten können. Das ist sehr schade, aber wie gesagt, auch das Strompreisniveau, was jetzt etwas reduziert, aber immer noch deutlich über dem Niveau, was wir in der vorigen Jahren gesehen haben, können wir immer noch sehr gut Parks abschließen. Und wir haben ja kürzlich auch noch einige PPAs abgeschlossen bzw. auch in den Kapazitäten erweitert. Da gibt es unterschiedliche Märkte. In einigen Märkten scheint die Knappheit oder die Sorge vor Knappheit noch relativ groß zu sein, dass man bereit ist, auch 10-Jahres-PPAs abzuschließen. In anderen Ländern, die besonders kompetitiv sind, wie zum Beispiel Spanien, kommen wir langsam wieder in das Preisniveau zurück, zu dem wir auch damals Talayuela und La Cabrera hochprofitabel abgeschlossen haben. Also das passt immer noch wunderbar. Hier in Spanien liegt es einfach daran, dass sehr viele Kapazitäten genehmigt wurden und jetzt in den Markt kommen.
Kann man es insgesamt so sagen, dass wir schon in Europa betrachtet einen strukturellen Strompreisanstieg bei den PPAs jetzt haben? Über die, sagen wir mal, letzten 2-3 Jahre gesehen, ja?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Der Ihrer Meinung nach auch nachhaltig ist?
Der auch nachhaltig ist, das sieht man ja daran, dass die Strompreiskunden bereit sind, für 10 Jahre solche PPAs zu unterzeichnen. Das eigentliche Problem, das wir im Markt haben, ist ja auch noch nicht gelöst. Denn wir haben ja über 20 Jahre in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten, sukzessive konventionelle Kraftwerke vom Netz genommen, Kohle und Kernkraft. Und da sind wir Deutschen übrigens auch nicht die Einzigen, weil wir glauben ja immer, die dümmsten in Europa zu sein. Alle anderen würden es richtig machen. Die anderen haben vielleicht keine aktive Entscheidung getroffen, aber die Franzosen haben ihre Atomkraftwerke auch einfach altern lassen. Ja, die sind jetzt auch 20 Jahre älter. Und das macht es auch nicht unbedingt besser, wie wir gerade feststellen, weil die auch dauernd ausfallen. Wir haben also überall in Europa einen Mangel an Erzeugungskapazitäten konventioneller Art, haben gleichzeitig aber nichts getan, um die Erneuerbaren auszubauen. Hieraus ergibt sich einfach eine, sagen wir mal, Versorgungslücke. Ja, und die treibt den Preis. Ich meine, und dieses Thema wird auch noch über viele Jahre halten. Wir sehen zwar schon im Augenblick, dass die Strompreise deutlich und auch deutlicher, als man es im März noch sehen konnte, zurückgehen, aber immer noch auf einem Niveau, das signifikant über dem liegt, was wir vor 2 oder 3 Jahren gesehen haben, langfristig.
Und deswegen haben wir ja auch nach wie vor ein Thema auf der Agenda, was im letzten Jahr so als Übergewinnsteuer durch die Medien gewabert ist. Sie haben das in Ihrem Halbjahresbericht so schön formuliert: die in diversen Ländern implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise. Das hört sich dann ganz nett an. Sie weisen ja auch sehr transparent aus, schon im ersten Absatz der Halbjahresmeldung, wie sich das auf den Umsatz ausgewirkt hat. Sie grenzen das entsprechend ab, sodass man das sieht. Jetzt ist die mediale Diskussion und diese Übergewinnsteuer ja mal wieder abgeflacht. Jetzt gab es irgendwie eine Übergewinnsteuer bei den Banken in Italien als Idee. Da ist die Regierung Meloni aber auch ganz schnell zurückgerudert, weil sie gesehen haben, na, ist vielleicht auch nicht so gut. Bei den Ölkonzernen schreit momentan auch keiner mehr nach Übergewinnsteuer. Jetzt mal, wie sieht da gesamteuropäisch auch wieder, weil Sie haben ja die Perspektive, so der Blick nach vorne aus. Ist dieses Thema jetzt durch? War das letztes Jahr so Populismus, auch Reaktion auf diese immensen Steigerungen am Spotmarkt, die dann durch die Boulevardzeitung gegangen sind? Oder wird das so ein strukturelles Thema dauerhaft bleiben?
Also zunächst einmal glaube ich nicht, dass ein strukturelles Thema bleiben wird. Es gibt im Rahmen des Konsultationsverfahrens innerhalb der EU für das künftige Marktdesign für Strom klare Stellungnahmen einer großen Zahl nordeuropäischer Länder, inklusive der Bundesrepublik übrigens, die ganz klar gesagt haben, solche temporären Eingriffe in den Energiemarkt darf es in Zukunft nicht mehr geben, weil die Investoren verunsichert werden und dann die Energiewende schon daran scheitert. Dieses Bewusstsein ist also bei vielen Ländern da.
Das ist im Norden ausgeprägter als im Süden, ja?
Ja, so wie eigentlich innerhalb der EU die nördlichen Staaten in aller Regel marktorientierter agieren als im Süden, wo man doch eher dirigistisch, regulatorisch eingreift. Das hat man also schon mal in der EU-Konsultationsverfahren reingegeben. Tatsächlich sehen wir auch, wie zunehmend solche Übergewinnsteuerregelungen auslaufen. Ich glaube, es wird künftig kein Thema mehr sein in dem Ausmaß. Hier in Deutschland ist zum 30. Juni die Übergewinnsteuerregelung ausgelaufen, ebenso in Italien. In Spanien läuft sie nur noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Sie sehen also schon, es läuft aus. Und angesichts, sagen wir, des Strompreisniveaus, das wir aktuell haben, macht es auch eigentlich gar keinen Sinn, zumal auch die Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit dieser Übergewinnsteuer gerade erst beginnt. Und mal schauen, was da noch auf die Bundesregierung zukommt.
Jetzt muss ich noch mal einhaken. Sie haben gerade erzählt, es gibt EU-Konsultationen zum zukünftigen Marktdesign bei Strom. Erklären Sie uns ein bisschen, was ist damit gemeint? Und vor allen Dingen, was bedeutet das? Kann das negativ werden für Encavis? Sind da vielleicht sogar positive Faktoren zu entdecken in diesem Marktdesign, was geplant sein könnte?
Also dieses Verfahren der Konsultation innerhalb der EU, das ergibt sich dann eben aus aktuellen Themen. Und die aktuellen Themen letzten Jahr war ja, dass aufgrund hoher Strompreise man anfing, in den Markt einzugreifen. Und die EU will sich jetzt europaweit innerhalb der EU-Länder darüber abstimmen, wie man in Zukunft mit solchen Situationen umgeht. Und in diesem selben Schreiben, in dem die einige Regierungen, also nördliche Regierung und Deutschland in der EU ihre Stellungnahme abgegeben haben, wo auch dieser Satz drin steht, dass eben solche Eingriffe wie Übergewinnsteuern einmalig und auch nur temporär begrenzt stattfinden durften und nicht wiederholt werden sollten, steht ebenfalls drin, dass das künftige Marktdesign bedeuten soll Kontrahierungsfreiheit, Beibehaltung der Merit Order, Auch darüber hatten wir uns schon mal unterhalten. Und damit also genau das, was wir bei Encarvis machen, eben PPAs abschließen können, mit wem wir auch immer wollen. Da gibt es dann auch einige wirklich förderliche, sehr gute Ideen. Das große Problem besteht darin, dass man ja nicht nur den großen Industrieunternehmen und den großen Utilities Strom verkaufen möchte, sondern vielleicht auch Mittelständler, der ja auch für den Betrieb seines Unternehmens viel Strom braucht und vielleicht von den Stadtwerken diesen nicht mehr bekommt. Dessen Bonität kann man aber als Lieferant für einen 10-Jahres-Vertrag schlecht abschätzen. Und so denkt die Bundesregierung gerade darüber nach, ein Clearinghouse einzurichten. Ein Clearinghouse, das dann die Garantie für die Zahlung übernimmt. Und dort ein Standard Power Purchase Agreement eben auch vorlegt, das genau unserem Wünschen entspricht, nämlich Pay as produced und damit die Volatilität nicht auf Seiten des relativ kleinen Energieerzeugungseinheit lässt.
Tja, ein gutes System. Kennen wir ja auch von der Börse, ja, Deutsche Börse Clearing. An der Börse muss ich ja auch nicht fragen, okay, kann der mir jetzt wirklich exakt das liefern, was ich gekauft habe,
genau,
sondern das Ganze beim Strom anzuführen. Also da sieht man ja natürlich doch, unabhängig von dem, was immer so durch die Gazetten geistert, dass sich im Hintergrund auf dieser, ich nenne mal technokratischen Ebene, ja manches doch dann in die richtige Richtung zu bewegen scheint.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sprechen ja auch hier in Berlin mit manchen Ministerien und ich kann nur sagen, man ist dort durchaus marktlich orientiert. Ich finde, es kommt in der Tat, was mich das in der Zeitung lese und das, was ich aus den Gesprächen mitnehme, passt das häufig nicht unbedingt zusammen.
Das heißt also, da müsste auch mal ein bisschen mehr an den Narrativen gearbeitet werden. Ja? Ihr Narrativ ist Wachstum. Sie haben gerade noch mal erklärt, dass man hier die übliche Regel anwenden muss. If you are in doubt, zoom out. Ja? Und wenn man dann wirklich rauszoomt und Encarvis jetzt mal fundamental nicht auf ein Jahr sich anschaut oder 18 Monate, sondern auf 24 Monate, 36 Monate, dann sieht die fundamentale Entwicklung schon ganz anders aus. Zur Kursentwicklung kommen wir am Ende. Bevor wir jetzt dieses Thema Halbjahreszahlen verlassen und mal wieder in die operativen Themen reingehen, was sich da so getan hat, natürlich müssen wir auch nochmal über die Prognose reden. Wenn wir die Zahlen jetzt von vor einem Jahr mit denen vergleichen, haben wir überall so leichte Rückgänge, aber diese Rückgänge hatten Sie ja zum Teil auch schon angekündigt. Deswegen Prognose, Haken dran, bleibt so, wie sie ist. Oder machen Sie das, was andere Unternehmen auch machen. Die Prognose wird aufrechterhalten, aber es kommen dann so ganze Spiegelstriche unten dran, unter der Bedingung, der Bedingung, der Bedingung, die vorher nicht da war.
Bei uns gibt es nur einen einzigen Spiegelstrich da dran. Und dieser Spiegelstrich heißt, wenn kein Wind bläst und keine Sonne scheint, dann wird es schwierig. Das können wir nun mal eben auch nicht beeinflussen. Wir müssen Standardwetter haben jetzt im zweiten Halbjahr. Dann werden wir auch absolut die Prognose erhalten. Denn der eigentlich andere große Einflussfaktor, den wir kennen, das sind die Strompreise. Und bei den Strompreisen wissen Sie, da haben wir über 90% unserer Strommengen, die wir geplant haben, langfristig preislich eingeloggt. Da kann also nicht so wahnsinnig viel passieren. Es ist nur ein geringer Teil, aktuell 8 oder 9%, die wir offene Strompositionen fürs zweite Halbjahr haben. Hier können natürlich die Strompreise reinwirken. Das ist aber nicht so materiell. Der materielle Punkt ist das Volumen. Das ist die einzige Bedingung, die wir haben. Wir brauchen Sonne und Wind.
Jetzt gucken wir mal auf Geschäftsentwicklung, nicht nur bezogen auf die letzten 6 Monate, sondern gucken auch in die Zukunft und beschäftigen uns mal kurz mit der beschleunigten Wachstumsstrategie 2027. Die wurde ja eingeführt und diente dann als Argument auch für die Streichung der Dividende, die ja für so ein bisschen Aufruhr und auch einen intensiven Gesprächsaustausch bei uns beim vorletzten Mal geführt hat.
Auf der Hauptversammlung witzigerweise gar nicht, habe ich gesehen. Ne? 99,27% der Aktionäre haben dem Gewinnverwendungsvorschlag zugestimmt. Konnte leider ja nicht da sein, aber hört sich so an, als wenn Sie auch das dort überzeugend dargelegt.
Es wurde intensiv diskutiert, es wurde auch nachgefragt, es wurde auch Unmut kundgetan. Aber die Argumente haben offensichtlich verfangen. Und weil der Punkt ist, wir konnten erklären, dass jeden Euro, den wir ausschütten, bedeutet weniger Investition für ungefähr 5 oder 6 Euro. Der Punkt ist ganz einfach. 1 Euro, den wir entziehen, also sagen wir mal 100 Millionen oder 50 Millionen Euro Dividende, die wir zahlen, da können wir auf die 50 Millionen, können wir dann ungefähr 70 Millionen Euro Verschuldung noch auf den Park draufladen, 120 Millionen Euro Investitionen. Diese 50 Millionen Dividende sind aber nicht nur Cash-Abfluss, sondern mindern ja auch unser Eigenkapital. Unsere Fremdkapitalaufnahmefähigkeit in der AG hängt aber von der Höhe des Eigenkapitals ab. Haben wir das um 50 Millionen reduziert, können wir auch 50 Millionen weniger Kredite da aufnehmen. Und auf diese 50 Millionen können wir wieder 70 Millionen Euro Schulden drauf. Dann sind nochmal 120 Millionen Investment, die fehlen. Und das ist das große Problem. Und das muss man allen Leuten erstmal deutlich machen. Wenn wir in einer solchen Situation eines so enormen Wachstums sind, was politisch gewollt und wirtschaftlich geboten ist, denn wir wollen ja unsere Strompreise runterbringen, und das können wir auch nur durch die Installation erneuerbarer Energiekapazitäten, dann müssen wir doch bitte als Encavis an dem Wachstum teilhaben. In einer Welt, wo plötzlich die Zinsen für Kredite teuer werden, wäre es doch Wahnsinn, an dieser Stelle Dividende kurzfristig auszuzahlen und dieses Wachstum zu bremsen. Und das wäre ja ein immer wieder fortlaufendes Bremsen.
So, jetzt ist aber dieses Mehr an Geld ja da. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind Sie bei, also mal abgesehen von Italien, von Mecklenburg-Vorpommern, darüber haben wir mit dem Kollegen Chirou schon gesprochen, aber wie sind Sie mit den anderen, mit anderen Projekten, mit anderen Parks und so weiter vorangekommen, wo ja jetzt dieses Mehr an Geld da ist?
Ja, wir haben 93 Megawatt dieses, also Mecklenburg-Vorpommern rechnen wir gar nicht in dieses Jahr rein, das war eine Akquisition noch des letzten Jahres. Tatsächlich 93 Megawatt in Italien haben wir dieses Jahr schon erworben. Die zahlen auf die 600 Megawatt, die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, ein. 175 Megawatt sind kurz vor der Veröffentlichung, sodass wir dann in Summe 268 Megawatt so am Mitte, Ende des Sommers dann veröffentlicht haben werden, was fast die Hälfte ist.
Was viel ist. Normalerweise haben Sie uns ja mal erklärt, geht es immer nach hinten so richtig
exakt
los.
Und da sehen Sie, da kommt noch was. Wir haben weitere 400 Megawatt, in denen wir gerade aktuell in den Diskussionen sind. Aber das ist Projektgeschäft. Erst wirklich mit der Unterschrift und Erfüllung aller Nebenbedingungen wird das dann wirksam. Da kann also das ein oder andere noch wegfallen. Und wir wollen ja dieses Jahr auch das erste Mal in Batterien investieren, um eben bessere Strompreise dann zu realisieren. Die 600 Megawatt, die sind natürlich unser Ziel. Und unsere Ziele definieren wir immer so, dass wir auch vorhaben, sie zu übertreffen. Vor dem Hintergrund, ja, wir sind da sehr gut unterwegs. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten Ihnen viele Pressemitteilungen dazu veröffentlichen werden.
Ja, es gab ja schon einiges, gehen wir es mal durch. Sie haben gerade ein Joint Venture in Freiburg begründet mit dem dortigen Energieversorger Badenova. Da halten Sie 51%, die Badenova 49%. Und was macht dieses Joint Venture? Ich zitiere mal, das wird sich bei der regenerativen Stromerzeugung vor allem auf den Kauf und den Betrieb von Wind- und PV-Anlagen im Bundesgebiet konzentrieren. Da frage ich mich natürlich, das ist ja eigentlich genau das, was Encavis sowieso schon macht. Warum machen Sie das nicht alleine? Wozu brauchen Sie da die Badenova? Macht es nicht alles wieder schwierig, diese Minderheitenanteile am Ende da rauszurechnen? Wo ist da so der besondere Charme und der Nutzen dieser neuen Partnerschaft?
Also zunächst einmal das Wachstum, das wir vor uns haben, das haben wir auch damals dargelegt, wird Milliardenbeträge kosten. Und unser Ziel ist es ja nicht, Eigenkapitalerhöhung durchzuführen und den Anteil unserer Aktionäre zu verwässern. More of the same ist nicht das Ziel, sondern wir wollen besser, effizienter und höhere Ergebnisanteile für unsere Aktionäre erwirtschaften. Und deswegen müssen wir eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten angehen. Wir finanzieren unsere Projekte, wir refinanzieren die auch, um größere Volumina zu holen. Wir haben den Hybrid Convertible, wir machen klassische Fremdkapitalfinanzierung auf Corporate-Ebene und wir werben auch zur Stärkung des Eigenkapitals Minderheitenanteile ein. Warum Stärkung des Eigenkapitals? Weil die Minderheitenanteile werden ja unserem Eigenkapital zugeordnet. Das gibt wiederum Möglichkeiten, Fremdkapital aufzunehmen. Die Partnerschaft mit Badenova ist eine gänzlich andere als mit einem Finanzinvestor. Es geht zwar in der Tat darum, auch Kapital fürs Wachstum heranzuholen, aber eben es gibt auch andere Besonderheiten. Fangen wir zunächst einmal damit an. Badenova ist ein fantastisches lokales Utility, das in der Region dort um Freiburg herum eine ganz starke Rolle spielt. Wir wollen bundesweit, das heißt aber nicht ausgeschlossen, auch in der Region entwickeln. Das heißt, wir bekommen hier auch einen besseren Zugang zu diesem spezifischen Markt. Und wenn wir uns das gesamte Konzept hier angucken, und übrigens ist es kein Joint Venture, Joint Venture heißt, beide haben gleich viel zu sagen, wir sind im strategischen Lead, wir sind in Control, wir machen auch die ganze technische Umsetzung, Due Diligence, suchen die Projekte, werden dafür übrigens auch bezahlt. Und die Badenova ist unser starker Partner, der uns dort unterstützt. Dieses Zusammenarbeitsmodell, dieses Gemeinschaftsprojekt ist aber offen. Offen auch für andere Stadtwerke. Und diese sind auch explizit eingeladen, ebenfalls dort mitzukommen, weil diese Stadtwerke haben alle eine Herausforderung. Sie wollen alle in grüne Energie hinein investieren. Und wir sind da in Deutschland der größte Spezialist. Wir bieten uns also an, um dort gemeinsam mit denen vorwärts zu schreiten. Und je mehr Stadtwerke dazukommen, haben wir in den Regionen eben auch wiederum einen besseren Zugang.
Das heißt, wenn da steht Encavis Energieversorger 1 GmbH, dann kommt eine 2, eine 10, eine 30. Also das ist so eine Art Blaupause dann dafür, was Sie mit Badenova gemacht haben, um das genau, auch wie Sie es eben gesagt haben, dann als ein mögliches Modell auch weiter auszurollen und im kommunalen Bereich dann aktiver zu werden?
Zunächst einmal ist geplant, die 49% Eigentümer der Encavis Energieversorger 1 ist ja die kommunale Energieversorgungsgesellschaft. Und die gehört im Augenblick 100% der Badenova. Und dort werden zunächst mal die Stadtwerke eingeladen, um diesen Anteil, 49%, größer wachsen zu lassen. Wir werden unseren 51% Anteil entsprechend volumenmäßig vergrößern, sodass immer diese Parität gegeben ist. Wir wollen dies wachsen lassen, solange es allen Spaß macht.
Also das wird weiterhin auch voll konsolidiert dann. Sie haben weiterhin die 51%, die stehen dann auch.
Die 51% stehen und die werden auch auf gar keinen Fall angetastet. Und das Ganze soll dann groß und schön werden. Nun, irgendwann mal ist das vielleicht auch so groß, dass alle sagen, ah, jetzt reicht es auch mal. Wir wollen auch nicht verwässert werden. Wir wollen unseren Anteil hier so haben. Dann kann man Encavis Energieversorger 2 daneben machen und das Ganze nochmal machen. Aber zunächst einmal soll die Encavis Energieversorgung 1 schön wachsen. Und deswegen kann es auch gerne dann über die 500 Megawatt hinausgehen. Da heißt es, hier steht ja nirgendwo, dass das das absolute Limit ist.
Dann haben Sie im ersten Halbjahr in Bergheim in Nordrhein-Westfalen einen Windpark von Energiekonto erworben. Mhm. Das ist so ein Repowering-Projekt. Was heißt denn Repowering? Was ist das? Was machen Sie da? Was ist toll daran? Machen Sie das öfter?
Also wir haben es schon auch das manches Mal schon gemacht. Bei Windparks erwerben wir repowerte Projekte, bei Solarparks repowern wir selber. Das müssen wir mal kurz gegeneinander abschichten. Was ist erstmal Repowering? Repowering heißt, man renoviert den Park und erweitert die Kapazitäten. Das ist der wesentliche Punkt. Repowering heißt auch Erweiterung der Kapazitäten. Und das wurde hier gemacht von Energiekontor im Windbereich. Der Unterschied zwischen einem Repowering im Windbereich und Repowering im Solarbereich ist, im Windbereich ist das eine vollkommen neue Entwicklung. Sie müssen wirklich alles neu bekommen. Sie müssen alle Genehmigungen, alle Baugenehmigungen, Umweltschutzrechtlichen, alles neu machen. Super. Bei Solar nicht. Und das kann ich gleich gerne mal erläutern. Im Windbereich ist das also eine durchaus komplexe Sache. Und das machen dann lieber die Spezialisten, nämlich die Entwickler. Wir haben die gekauft. Für uns ist es zunächst einmal im ersten Schritt egal, ob das ein repowerter Park ist oder nicht. Der wesentliche Unterschied ist, beim repowerten Park gab es davor einen Windpark und deswegen weiß man, dass an der Stelle der Wind auch gut ist. Während bei einem Park, wo noch nie vorher ein Windpark war, hat man nur Messungen, Expertenmeinungen und so weiter. Man weiß es aber nicht 100%. Das heißt, das Risiko, dass der Park nicht die Windperformance hat, ist einfach geringer. Das ist der wesentliche Vorteil für uns. So, ansonsten ist es aber eine ganz neue Entwicklung. Kommen wir kurz zum Solarbereich. Im Solarbereich heißt Repowering, dass man zum Beispiel die Module oder die Wechselrichter erneuert. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Park gekauft vor 10, 15 Jahren, dann hat er auch die damalige Technologie und die damalige Effizienz. Wenn Sie nur die Module auf einem Solartisch jetzt austauschen, und die Solartische können ganz häufig weiterhin benutzt werden, übrigens auch die Verkabelung können benutzt werden, das Grundstück kann benutzt werden, der Zaun kann benutzt werden, es wird ja eigentlich nichts Richtiges gebaut, sondern es wird nur das Dach neu eingedeckt. Wenn Sie Ihr Dach zu Hause neu erdecken, müssen Sie auch nicht zum Bauamt laufen. Ja, das dürfen Sie so, da müssen Sie keine Baugenehmigung. Das Gleiche ebenfalls, wenn Sie die Solarmodule austauschen. Da können Sie die Kapazität des Parks um bis zu 40% erhöhen. Das haben wir gerade gemacht in Reutsch. Da haben wir die Solarmodule ausgetauscht. Das Schöne ist, war dann Garantiefall. Die alten Module waren gar nicht mehr so gut. Das heißt, dann hat uns die gleiche Kapazität kostenfrei ersetzt. Und wir haben nur die zusätzlichen freien Tische, die sich dadurch ergeben haben, mit den gleichen Modulen belegt. Das funktioniert immer dann, wenn der Netzanschlusspunkt ausreichend Spielraum noch bietet. Und dann haben Sie durch ein sehr kleines Investment ohne Genehmigungsverfahren, was normalerweise sehr kritisch ist, und dann wunderbar die Kapazitäten erweitert und können diesen Strom dann im Markt verkaufen.
Geht halt dann nicht überall, sondern es muss halt die Infrastruktur drumherum verfügbar
sein.
Ja,
aber das, unseren ersten Analysen zu folgen, ist das bei sehr vielen Parks möglich.
Das ist erfreulich. Aber wir kommen damit zu einem Thema, was wir uns sowieso auf die Agenda geschrieben hatten, nämlich Komponenten und auch Qualität. Weil da sind Börsianer ja ziemlich gebeutelt, insbesondere was den Wind angeht, nämlich von Siemens Energy. Die haben ja wegen Qualitätsmängel bei Windturbinen bei Gamesa letztendlich ein Milliardenrisiko, was da aufgepoppt ist. Der Kurs hat entsprechend reagiert. Sie stehen ja nun auf der anderen Seite. Sie nutzen die Technologien. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Anlagen von Gamesa haben, aber sind Sie generell von diesem Qualitätsproblem betroffen? Was können Sie so über die Qualität von Windturbinen sagen? Weil wenn man diese Meldungen von Siemens Energy so liest, da hat man den Eindruck, das funktioniert irgendwie nur auf Zufallsbasis.
Es gibt, sagen wir mal, wie überall auf der Welt, gibt es bessere Marken und schlechtere Marken. Und es gibt auch bei den guten und schlechten Marken bessere Produkte und schlechtere Produkte. Ich möchte jetzt hier weder den Kurs von irgendeinem Unternehmen oder auch die Bewertung schädigen oder auch nur irgendwas besonders sehr positiv hervorheben. Das ist jetzt nämlich nicht meine Aufgabe hier. Die Qualität bei solchen Turbinen richtet sich eigentlich bei uns an zwei Aspekten. Einmal die Turbine an sich, da gibt es hohe Qualitätsunterschiede, es gibt auch klar von uns präferierte Produkte. Und das Zweite ist, wie man dann die Dienstleistung erbringt und wie man dann zu seinen Garantieversprechen steht. Hier gibt es auch eklatant unterschiedliche Qualitäten und hier gibt es intern schwarze Listen von Unternehmen, mit denen wir nichts mehr machen und solche, wo wir sagen, dass das wirklich ganz hervorragende Anbieter sind. Das gibt es übrigens im Solarbereich genauso. Auch da muss man immer sehr stark darauf achten. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, das war eben bei Reutsch war das eben auch ein Garantiefall. Und das ist ein chinesischer Modulhersteller, der selbstverständlich zu seinen Garantien, die er vor 12 Jahren abgegeben hat, gerade steht und selbstverständlich erfüllt.
Das ist ja eine sehr praktische Situation. Was mich bei dem Thema der Windturbinen dann noch beschäftigt hat, war das, was ich in letzter Zeit öfter mal in irgendwelchen Social-Media-Accounts sehe, die sich mit Energie, mit neuen Energien beschäftigen, wo es dann auf einmal so kleine Anlagen gibt, wo gesagt wird, diese Dimension, die Windräder mittlerweile erreicht haben, 100 Meter, was ja dann abenteuerliche Geschwindigkeit auch an den Außenrotationen dann mit sich bringt, wenn sich so ein Ding in irgendeiner Form einmal dreht. Das ist ja dann beeindruckend. Da bringt dann Mathematik doch mal was, wenn man ein bisschen nachrechnet und den Umfang berechnen kann und dann mal ein bisschen auf Geschwindigkeit geht. Aber es gibt die kleinen Dinger. Die haben dann Durchmesser von 1 Meter und sowas. Die lassen sich auf Hausdächern angeblich auch aufstellen. Die sollen geräuschärmer sein, also dass man dann auch nachts nicht davon gestört wird. Da sollen Flachdächer angeblich eindeckbar sein. Da würde mich mal interessieren, Sie wackeln schon jetzt mit dem Kopf. Das klingt nicht, sieht nicht so aus, als ob dem besonders positive Zukunftsaussichten von Ihnen beschieden werden.
Also ich denke, das muss man zunächst mal mit seiner Familie abklären, ob man so ein Ding da und mit seinen Nachbarn, ob man da so ein rotierendes Rad oben auf dem Dach haben möchte. Es gibt tatsächlich, was dann vielleicht etwas weniger auffällig ist, zylindrisch drehende Windenergieanlagen. Die sind dann nicht ganz so auffällig und auch nicht vielleicht für Vögel oder Drachen, wenn jemand die im Garten steigen lässt, dann ganz so gefährlich. Es gibt dort viel Forschung, es gibt dort auch viele positive Entwicklungen und ich glaube, wir müssen uns auch um diese kümmern, weil wenn alle nur Solarmodule auf ihre Dächer legen, dann haben wir mit der Stromversorgung des Nachts Probleme. Wir müssen also auch hier eine Diversifikation hinbekommen. Ich finde das toll, dass es solche Entwicklungen gibt. Wie gesagt, da gibt es schon seit Jahren, in Wien gibt es auch ein Gebäude, das schon solche drehenden Zylinder hat als Windturbine. Das funktioniert wohl auch wunderbar. Das muss man alles mal ausprobieren.
Ist das etwas für Encarbis, wo man dann sagt, nach dem Motto, dann gehen wir dann auf einmal auf tausende Dächer rauf und bauen da diese Anlagen auf? Oder ist das zu kleinteilig für Sie?
Wir haben ja schon auch bekannt gegeben, dass wir im Rahmen unserer Strategieadjustierung, die wir im März bekannt gegeben haben, ebenfalls um Immobilienkunden kümmern wollen, das Thema Aufdachanlagengeschäft im PV-Bereich anzugehen. Das Thema ist hier die Granularität. Jedes Dach ist anders. Sie haben Probleme mit der Statik, der Versicherung, also Brandschutz zum Beispiel. Dann Begehungskonzept, wer darf eigentlich da drauf? Dann tropft am nächsten Tag das Wasser durchs Dach. War das Ihr Klimamitarbeiter oder war das unser Solarmitarbeiter? Gibt es ewige Diskussionen zu. Diese Kleinteiligkeit, die muss beseitigt werden. Denn wir können nicht für einen Halb-Megawatt-Park jedes Mal so dicke Verträge wälzen, um zu gucken, wer hat eigentlich welche Rechtsposition. Das muss alles standardisiert werden. Und das gleiche Problem hätten wir hier bei den Windkraftanlagen genauso. Also hier müssen wir, glaube ich, erst das Standardisierungsthema lösen und dann können wir uns auch darum kümmern. Dann allerdings wäre das Thema Hausdächer auf jeden Fall ein wichtiges, denn Hausdächer haben wir genügend. Dort ist der Ort des Energieverbrauches. Das wäre hochintelligent, das zu machen. Die Bundesregierung hat ja mit dieser aktuellen Diskussion zum Mieterstromgesetz, legt auch gerade vor, geht auch meines Erachtens den richtigen Weg und wir hoffen, dass sich dadurch schon mal an der Stelle einen Impuls ergibt.
Bei diesen granularen Lösungen muss man natürlich gucken, ob das nicht einfach was ist für andere Unternehmen, so wie Enpal oder in den USA, Sunrun, so Finanzierungsmodelle, ja, die sind ja vielleicht auch ganz interessant.
Ja, oder? Wissen Sie, wenn Sie aber dann, sagen wir mal, bei einem Mittelständler eine große Werkshalle haben und dann dort eben durchaus 1 oder 2 Megawatt draufbauen können, solche Gesamtkonzepte.
Ich meine jetzt wirklich so diese Einfamilienhäuser, Reihenhäuser-Siedlungen.
Das ist was
man, glaube ich, anders lösen kann. Also der Absolut. Mittelständler ist natürlich hochattraktiv, das habe ich ja früher gemacht. Aber kommen wir nochmal zurück zur Modulseite. Wie sieht es generell so aus mit so Komponenten für neue Parks? Wir haben im letzten Jahr viel gesprochen über das Thema Lieferkettendisruption. Da ging es um Verfügbarkeit. Jetzt habe ich letztens mal im PV-Magazin geschaut, wie so die Preisentwicklung für Module ist. Und da gibt es so einen Index für Benchmarkpreise Module aus China. Und der ist seit Februar von 0,23 auf 0,17 Dollar pro Watt runtergegangen. Was natürlich schon eine immense Degression ist. Und da wäre natürlich die Frage, ist das Ihrer Meinung nach nachhaltig, was ja wirklich gut wäre? Und ist diese Preisdegression das Argument, dass Sie sagen, naja, diese steigenden Finanzierungskosten, die wir jetzt sehen, sind gar nicht so schlimm, weil die Anlagen nicht nur besser, sondern auch günstiger werden?
Das ist eine wesentliche Komponente. Also tatsächlich diese Degression der Komponenten sehen wir seit Februar auch wieder. Wir sehen sie aber vor allen Dingen seit 12 Jahren. Letztes Jahr war ja nur ein ganz kleiner Dip mal nach oben, aber tatsächlich seit 12 Jahren sehen wir eine sehr starke Degression der Modulpreise. Wir liegen heute ungefähr noch bei 9% des Preises, den man vor 12 Jahren bezahlt hat.
Das sieht man ja auch an den mitunter extrem niedrig gewordenen Produktionspreisen von Strom, wo wir dann auf einmal im Centbereich, also eben, oder sogar unter einem Cent sind.
Absolut, absolut. Und wenn man einmal dann die Anlage dort stehen hat und dann die gesamten Effizienzen überall dort verbessert hat bei der Gestehung dieses Parks, dann funktioniert das. Und Module sind nur ein Beispiel. Ich komme dann gleich auf das Thema Nachhaltigkeit zurück. Aber auch die Entwickler, die müssen im Augenblick deutlich effizienter werden. Sprich, die Entwicklermarge sinkt auch entsprechend stark. Wechselrichter werden wieder günstiger. In vielen Bereichen sehen wir im Augenblick, dass es günstiger wird. Die Zinsen sind nur ein Inputfaktor. Die Strompreise haben wir gerade besprochen, eine andere. Die Effizienz der Module und damit der Strom, den wir herausziehen, die Menge ein anderer. Es spielt also alles zusammen. Und ja, insgesamt, der gesamte Markt richtet sich auf höhere Renditen ein, weil eben das allgemeine Zinsniveau angestiegen ist und damit im Vergleich zu anderen Assetklassen auch die Erneuerbaren mehr Rendite bieten müssen. Und das sehen wir auch am Markt. Wir sehen eigentlich nur noch relativ selten Mondpreise im Augenblick. Können wir zu der Komponente nochmal des Moduls zurück. Wie nachhaltig ist die Entwicklung? Die halten wir für sehr nachhaltig. China hat in den letzten 2 Jahren die Kapazitäten für die Produktion von Modulen dramatisch angehoben. Die haben mittlerweile 100 Gigawatt Produktionskapazitäten mittlerweile und damit überfluten sie den Markt. Und es gibt wohl viele Lagerhäuser in Europa, die gefüllt sind mit Modulen, die schon hertransportiert sind. Weil man erwartet hat, jetzt kommt ja der große Boom, Repower EU. Nun haben die Chinesen den deutschen oder europäischen Beamten dort vergessen, der ihm offensichtlich immer noch nicht die Genehmigungen geteilt. Und deswegen staut sich das dort. Also verfallen die Preise aufgrund der hohen Lagerkosten.
Bad News für chinesische Solaraktien.
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, der grundsätzliche Boom ist da und die Perspektive ist ja nicht nur kurzfristiger Natur. Ich glaube aber in der Tat, dass, weil die Chinesen da sehr stark rein investieren, dass dort die Modulpreise weiter stark sinken werden. Und darüber hinaus investieren wir in Europa ja auch mittlerweile in eigene Kapazitäten, die ja auch noch dann dazu beitragen, positiv.
Wenn die dann verbaut sind oder im Falle eines Garantiefalls ausgewechselt wurden, dann liefern die gegebenenfalls auch wieder Strom. Aber wenn was Neues hingestellt ist, dann verkaufen sie ja, wie wir in den letzten Gesprächen auch gelernt haben, vieles gerne und intensiv über diese Power Purchase Agreements. Und da gibt's gerade Neues, 10 Jahre mit Allego. Die machen ein Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge. Und da dann die Frage, wie sieht dann auch im Detail so ein Agreement aus? Wie werden da Preise definiert? Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der da nur von draußen drauf guckt und dann sieht, dass da irgendwie so ein Ding wieder vereinbart worden ist? Aber wie lange dauert sowas auch? Was für Ausschreibungsverfahren haben die? Wie geht es? Wie geht so ein Power Purchase Agreement?
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Also zunächst mal, dieser Vertrag ist jetzt erweitert worden. Diesen Vertrag gibt es schon seit über einem Jahr für Groß-B-Netz. Seit Anfang diesen Jahres. Groß-B-Netz, ein 25 Megawatt Solarpark, lieferte schon Allego. Und jetzt haben wir noch unseren neuen Park, 105 Megawatt Borentin in Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls noch in diesen Vertrag hineingebracht. Das war auch von vornherein so vorgesehen. Allego ist an den Markt herangegangen, an die großen Player, und hat dann dort seinen Strombedarf angemeldet. Und dann konnten Gebote geschickt werden von unterschiedlichen IPPs, oder also das heißt unabhängigen Stromproduzenten, so wie wir, oder von Entwicklern, und die können dann bieten darauf. Das ist ein normales Bieterverfahren. Man muss allerdings, kann nicht einfach nur einen Preis setzen, sondern man muss auch nachweisen, dass man hier Kapazitäten hat, die auf dem Genehmigungspfad sind oder schon genehmigt sind, und muss auch nachweisen, dass dann der Bau finanziert werden kann, dass die Finanzierung also steht, dass der Park angeschlossen werden kann. Das Vertrauen muss ja da sein, denn wenn dann ein Offtaker den Stromvertrag unterzeichnet, dann verlässt er sich auch darauf, dass 10 Jahre dieser Strom geliefert wird. Und dann gibt es eine richtige Verhandlung. Diese Verträge sind aufgrund der Risikoverteilung, die ja stattfindet. Wer trägt das Risiko, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Strom geliefert wird? Wer trägt das Risiko, wenn das Netz mal ausfällt? Wer trägt das Risiko, wenn das Umspannwerk kaputt geht? Wer trägt das Risiko, wenn ein Großschadensereignis stattfindet? Der Park brennt ab. Das muss alles geregelt werden. Das sind also sehr dicke Verträge. Und diese Verträge stehen nicht alleine, sondern werden ebenfalls mit den Projektfinanzierungsverträgen abgestimmt. Warum? Der Offtaker möchte ja gerne wissen, dass die Finanzierung der Banken wirklich auch steht. Und die Banken finanzieren den Park ja nur, weil sie verstehen, dass aus diesem PPA auch Cashflow kommt, der dann wieder den Kredit bedient. Und die beiden gucken auf den EPC-Vertrag, das ist der Bauvertrag, weil das Bauunternehmen möchte wissen, dass die Bank auch wirklich bezahlt. Die wieder hängt vom PPA ab. Und diese beiden anderen, der PPA-Unterzeichner und die projektfinanzierende Bank, möchte verstehen, dass der Park tatsächlich gebaut wird, dass also ein hochqualitativer Park gebaut wird, dass also das Bauunternehmen dazu auch in der Lage ist und auch entsprechende Garantien dafür abgibt. Das sind also wirklich drei große. Und dann der kleine Park. Es ist ja nicht Encarvis, die verhandelt. Wir tun das für die als Dienstleister. Der Park ist eine eigene Einheit. Der ist als relativ kleiner mit am Tisch. Und dann wird dort verhandelt. Das ist eine sehr komplexe Verhandlung, sehr komplexer Verträge.
Wir haben ja in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, dass es eben nicht nur die eigenen Parks gibt, sondern eben auch das Thema Asset Management. Also diese geschlossenen Fonds für institutionelle Investoren, für Versicherungen. Und auch das entwickelt sich offensichtlich ganz gut. Da gab es im ersten Halbjahr bei den Erlösen auch eine 12-prozentige Steigerung. Versicherungskammer Bayern, das läuft da weiter. Und das bedeutet ja vor allen Dingen auch eins. Jetzt hat sich ja im Vergleich zu dem Zeitraum von vor 2 Jahren etwas Entscheidendes geändert. Es gibt wieder Zinsen. Und das bedeutet ja dann offensichtlich auch, dass diese Investitionen und diese Bereitstellung von Geldern so effizient dann auch investiert werden können, dass sie Zinsanlagen übertreffen und dass sie interessanter sind, vor welchen Überlegungen auch immer. Aber auf die können Sie uns ja hinweisen.
Nun ja, sagen wir genauso, wie ich ja vorhin dargelegt habe, dass mit dem allgemein steigenden Zinsniveau die gesamte Erwartung des Marktes ist, dass auch die Renditen in den erneuerbaren Energieparks höher ausfallen. Denn sonst ist der Markt ja nicht bereit, das Geld in erneuerbare Energieparks zu investieren, sondern würde lieber amerikanische Staatsanleihen kaufen. Hier muss ja mal ein gewisser Abstand gewahrt werden, weil man ein unternehmerisches und, wie wir gerade gelernt haben, auch meteorologisches Risiko eingeht. Das haben sie bei Staatsanleihen ja nicht. Diese Beobachtung, dass also die IRRs allgemein ansteigen, Die ist da. Das sehen wir im Eigenbestandsgeschäft. Das sieht das Asset Management auch. Und hat deswegen auch in dem neuesten Fonds, den man aufgelegt hat, auch ein höheres Renditeversprechen, als man es auch in der Vergangenheit bei den älteren Fonds hatte.
Über welche Zahlen reden wir da so?
Da würde ich jetzt ungern ins Detail gehen. Einmal ist das ja sowieso nicht für Retail-Kunden tatsächlich verfügbar. Und das ist ja kein Retail-Fonds, sondern ist nur für Versicherung. Und das ist, glaube ich, dann Sache der Versicherung. Und wenn ich jetzt auch noch falsch liege, weil das ein Prospekt ist, würde ich mich noch in Prospekthaftungsthemen hineinbegeben. Da würde ich jetzt ganz gerne in diese Fall. Aber es sind durchaus mehrere hundert Basispunkte mehr mittlerweile an Rendite, die dort in den neuen Fonds versprochen werden. Und das klappt dann und da bekommt man dann entsprechend auch wieder Mittelzuflüsse. Man muss die natürlich dann auch nachweisen und erfüllen, diese Renditen.
Ich muss nochmal nachfragen. Mehrere hundert Basispunkte mehr?
Ja, so 200.
Okay.
Basispunkte also mehr. Analog zu dem, was wir bei Staatsanleihen halt auch genau. als Aufschlag gesehen haben.
Ja, aber das ist schon mal ganz interessant. Also 200 Basispunkte ist ja mal ein Pfund. Also dass es dann nicht nur auf dem warum auch immer so agierenden Zinsmarkt stattfindet, sondern dass es sich dann auch so in der Realwirtschaft niederschlägt, ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit.
Nein, aber das ist dauerhaft eine Logikfrage, finde ich. Weil warum sollte ein Investor, wenn er bisher, ich sag mal, x Basispunkte mehr für ein unternehmerisches Risiko gefordert hat, und jetzt steigen die festen Zinsen, die durch Staatsanleihen bester Bonität, okay, USA nicht mehr bester Bonität, aber dann sagen wir mal Bundesrepublik Deutschland, dann versprochen werden. Warum sollte er dann bei seiner Marge deswegen nachlassen? Es ist ja nicht die pure Liebe zu den Erneuerbaren, die ihn davon überzeugen, hier rein zu investieren, sondern es ist eine Renditeerwartung. Das
ist ja deine Erforderung an den Aktienmarkt, die steigt ja auch, wenn der risikofreie Zins, den wir ja endlich wieder haben, jetzt da ist. Aber Sie haben gerade gesagt, das ist ja alles nicht für Privatanleger. Wann kommt denn das erste Encavis-Produkt für ein Retail? Also so ein AIF. Es gibt doch jetzt wunderbare neue Strukturen, auch auf europäischer Ebene, die alle so zum Vertrieb zugelassen sind und mit denen man solche alternativen Assetklassen theoretisch ja auch für Privatanleger zugänglich machen können. Also muss ja nicht für 100 Euro sein. Wir wollen ja kein Crowd-Investing machen, aber so für 50?
Ja, aber das ist jetzt nicht unser Ziel. Die BaFin-Regularien, die es dafür gibt, sind so komplex, dass da wollen wir uns nicht darauf einlassen. Wir sind zwar BaFin-zertifiziert bei einem Asset-Management für dieses Geschäft, Geschäft für große institutionelle Investoren, aber für Retail-Investoren ist das noch ganz schön viel mehr und da wollen wir uns gar nicht.
Also müssen wir uns weiter an den Kapitalmarkt halten. Und,
ja, es gibt ja die Aktie, das ist ja eine wunderbare Möglichkeit.
Ja, es gibt die Aktie, aber es gibt ja noch was, Sie haben sich auch raten lassen, wieder mal, was Ihre Verbindlichkeiten angeht. Da gab es jetzt neue Bestätigung von der Agentur Scope und da ist Encavis erneut mit BBB- bewertet worden, also ein bisschen schlechter als die Vereinigten Staaten, dann immerhin doch, ja, aber ja, gut. Okay. Die gute, also man kann das jetzt negativ sagen, eine Stufe vor Ramsch, die gute Nachricht ist, es ist Investment Grade und wie wichtig ist diese Rating-Einstufung für Sie so im täglichen Geschäft?
Also zunächst einmal es ist ein ganz hervorragender Wert, weil wir sind der einzige erneuerbare Energiewert in Europa, der dieses Investment-Grade-Rating hat. Und das liegt einfach daran, dass wir sehr viele Projektfinanzierungen haben. Und diese Projektfinanzierungen sind ja immer vorrangig vor der Finanzierung dann des Unternehmens. Und deswegen haben wir einen strukturellen Nachrang, so nennt man das, auf Holding-Ebene.
Das haben Sie mal schön erklärt, diese Non-Recourse-Projektfinanzierung. Einfach mal im Archiv nachschauen. Da hatten wir einen kleinen Crashkurs dazu.
Genau. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich schon außerordentlich, dass wir es überhaupt schaffen, diese ja ohnehin nachrangige Finanzierung dann noch BBB- zu bekommen. Und das liegt eben an dem sehr geschützten Geschäftsmodell, das wir haben. Diese stabile Liquidität, die wir immer erwirtschaften und diese Risikomitigation, die wir in allen Bereichen unseres Unternehmens haben. Also vor dem Hintergrund ist das sehr solide und übrigens der Ausblick ist auch positiv. Das ist sehr wichtig. Wir wollen ja gerade das starke Wachstum, das wir vor uns haben, durch verschiedene innovative Finanzierungsinstrumente durchführen. Und wir hatten ja auch bei der Bekanntgabe unserer Planung gesagt, wir können eine Kapitalerhöhung nicht auf ewig ausschließen. Aber unsere Intention ist, das ist wirklich das Letzte, was wir wählen. Zunächst einmal wollen wir alle möglichen anderen wirtschaftlich vernünftigen Maßnahmen ergreifen. Und dazu gehört natürlich auch eine Corporate-Finanzierung. Eine Corporate-Finanzierung ohne Investment-Grade-Rating mit einem strukturellen Nachrang ist entweder wahnsinnig teuer oder unmöglich. Es ist elementar wichtig, dass wir dieses Investment-Grade-Rating haben, denn nur das erlaubt es uns, in diesem Ausmaß wie dieses Jahr das Schuldscheindarlehen mit 210 Millionen Euro im Markt zu platzieren. Ansonsten wäre die Nachfrage nicht gegeben. Ein Hinweis noch, dieses Schuldscheindarlehen ist, wenn es dann BBB- ist, in der Regel auch bundesbankfähig. Und das ist elementar wichtig für die Banken und Sparkassen, um eben in Notsituationen diese bei der Bank zu hinterlegen, bei der Zentralbank, um damit an Liquidität zu kommen. Und deswegen ist das für die maßgeblich.
So, am Aktienmarkt, da gibt es kein Rating in dem Sinne, zumindest keines, was die Bedeutung von den anderen Ratings hätte. Aber es gibt eine Kursentwicklung. Und wenn man sich da so anschaut, dann kann ich zunächst mal sagen, wir machen das jetzt hier am Ende der Sendung. Richtig dramatisch wird, wenn wir das mal am Anfang machen. aber trotzdem muss man dann eben auch mal sagen, auf die letzten 6 Monate minus 24%, auf die letzten 12 Monate minus 40%. Und Sie waren ja schon ein paar Mal hier. Also Sie als Gesellschaft. Und wenn man jetzt so, ich denke, jeder, nach jedem Besuch von Encarvis hätte ein Echtgeld-TV-Zuschauer die Aktie gekauft, dann würde er auf Basis der durchschnittlichen Kosten ebenfalls 20% hinten liegen. Und da die Frage, warum kommt das Thema, was wir hier ja auch sehr, sehr gut erklärt bekommen aus meiner Perspektive, eben im Moment am Kapitalmarkt sowohl bei Encarvis. Und Sie sind ja da nicht alleine. Also es ist ja nicht so, dass die anderen Werte auf einmal hossieren. Und warum kommt das Thema generell am Kapitalmarkt, also vor dem Hintergrund der Kursentwicklung, nicht so gut an? Waren die Kurse so aufgebläht mit Erwartungshaltung und überbordendem Optimismus?
Also das Thema treibt uns um. Also es ist, auch wenn wir keine Kapitalerhöhung vorhaben, ist das trotzdem ein Thema, was uns wirklich umtreibt und auch täglich beschäftigt. Erstmal, weil Menschen uns das Geld anvertraut haben und zum Zweiten auch, weil wir selber auch investiert sind. Und wenn ich mir das mal angucke, wenn wir es mal 24 Monate zurückgucken, ist auch 11% Rückgang. Auch das ist natürlich sehr ärgerlich. Und wenn ich jetzt nochmal das mal gegenüberstelle, den Zahlen, die ich gerade genannt hatte, Umsatz um 40% erhöht, Earnings per Share um 70% erhöht, 800 Megawatt neue Kapazitäten. Alle Kennzahlen haben sich positiv entwickelt und das im zweistelligen Prozentbereich. Dann überrascht das ja zunächst. Einmal denkt man, woran liegt es denn? Und wenn man dann eben in der Tat mal vergleicht und in die Branche hineinguckt und bei allen unseren Wettbewerbern sieht, dann sieht man auch in diesem Zeitraum, ich habe jetzt 2 Jahre drauf, das eine Jahr nicht, deswegen glauben Sie mir, dass ich auf 2 Jahre referenziere, da haben einige unserer Wettbewerber zwischen 80% und 20% Kursverluste hinnehmen müssen. Es scheint also ein grundsätzliches Branchenproblem zu sein. Und das gilt übrigens nicht nur für Europa, das gilt auch für die USA. Auch dort gibt es ganz große Titel. Übrigens eine der erfolgreichsten Aktien im Standard Poor's 500 hat auch in den letzten 24 Monaten erheblich Federn gelassen. Das gilt übrigens auch dort für alle Erneuerbaren. Und die haben alle einen gemeinsamen Faktor und das ist der Zins. Assethalter haben künftige Cashflows. Diese sind stabil und die werden im Augenblick mit einem höheren Zinssatz diskontiert. Und die kommen dann zu einem geringeren Net Present Value raus. Das ist ein zunächst mal kaufmännische Logik. Jetzt sage ich jetzt nicht, und das war's, sondern ich möchte auch ganz gerne sagen, wie wir die ganze Thematik angehen. Wir investieren erheblich in die Effizienzsteigerung unserer existierenden Parks und eine Verbesserung derselben. Deswegen haben wir auch Stern gekauft. Und deswegen digitalisieren wir unser Geschäft auch, um die Kostenbasis zu drücken, um damit den Cashflow zu erhöhen. Und zum Zweiten investieren wir erheblich in das Wachstum der Gesellschaft. Und das Wachstum der Gesellschaft findet nicht zu den gleichen Renditen wie in der Vergangenheit statt, sondern zu höheren Renditen. Wir hoffen also, oder glauben auch dadurch, dass wir jetzt mehr Parks mit einer höheren Rendite dazufügen, dass wir auch diesen erhöhten Renditeerwartungen, die sich in diesem Diskontierungsfaktor ja ausdrücken, zu entsprechen und dann den Kurs entsprechend wieder nach oben geht. Sollte dann mal eines Tages der Zins auch wieder sinken, wird natürlich dann entsprechend auch der Aktienwert steigen. Übrigens, das ist ein Schicksal, was uns auch manche andere Werte an der Börse, nämlich eigentlich alle haben, dass wenn die Zinsen steigen, dass in aller Regel die Kurse dann rückläufig sind.
Genau, deswegen sehen ja auch viele Bestandshalter, die eigentlich gedacht haben, sie halten einfach und schütten viel aus, dass sie einfach die Börsenbewertung nicht mehr hinkriegen und plötzlich überlegen sie doch etwas zu machen. Also ich habe beispielsweise ja die Atlantica Sustainable bei mir im Portfolio, die haben wir ja auch schon häufiger in der Sendung gesprochen, die hatten sich ja eigentlich so ein bisschen so ausgeruht und auf ihren Non-Recourse-Finanzierung, man wusste immer, da ist wieder Finanzierung frei und die können jetzt wieder schön mehr ausschütten, aber das funktioniert nicht mehr und die sagen jetzt auch, hey, also es gibt jetzt mal wieder eine Wachstumsstrategie. Nichtsdestotrotz, also der Kurs ist natürlich unerfreulich. erforderlich. Ja, und jetzt ist natürlich dann, wird ja gerne gefragt, ja, wo sehen Sie denn eigentlich einen sinnvollen Kurs? Ich finde ja immer ganz schlimm, wenn Vorstände darauf antworten, ja, weil ich bin ja der Meinung, Vorstände sollten keine Kursziele für Aktien herausposaunen, das machen Analysten und die liegen schon häufig falsch und man fragt sich. Aber Sie tun es ja implizit, weil Sie reden nicht, sondern Sie handeln. Und man, wenn man so ein bisschen guckt, was so an Directors Dealings bei Ihnen herausgekommen ist, dann stellt man ja fest, also irgendwie so Kurse von 14, irgendwas, die scheinen Sie ganz interessant zu finden. Denn Sie haben tatsächlich im Juli 23.000 Aktien zu 14,42 gekauft. Und dann vor haben Sie im März schon mal knapp 5.000 Aktien zu 14,42 gekauft. Also das ist so ein Niveau, das scheint Ihnen zu gefallen. Das finden wir natürlich auch schön, wenn Vorstände eigenes Geld in die Hand nehmen und nicht sich, wie das ja bei vielen Hightech-Unternehmen so der Fall ist, über Stock-Based Compensation nur frisch machen und dann das alles abladen. Also dafür schon mal Kompliment. Diese 14 lassen wir jetzt einfach mal so stehen als Faktum. Nichtsdestotrotz, wenn Sie jetzt die Encavis-Aktie bewerten, nicht was ist ein angemessenes KGV oder sowas, was sind Parameter, auf die Sie bei der Bewertung gucken, beziehungsweise was würden Sie empfehlen, worauf ein Anleger auch gucken sollte? Auf welche Verhältnisse, auf welche Relationen?
Also zunächst mal, ich habe auch noch gestern übrigens gekauft. Ich habe gestern auch noch die Kursschwäche ausgenutzt.
Die Meldung kommt dann heute?
Die ist schon draußen. Die ist schon seit gestern draußen.
So, gestern müssen wir für die Aufzeichnung, für die Leute, die Aufzeichnung sich angucken, sagen, gestern war der 15. August.
Ist ja nachdem, das muss man ja auch mal erklären, nachdem Zahlen gekommen sind, ja, ist ja einer der wenigen Momente, wo sie überhaupt kaufen dürfen. Denn es gibt ja immer diese Zeiträume, bevor die Abschlüsse vorgelegt werden. Da darf der Vorstand und der Aufsichtsrat ja nichts machen. Insofern die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Und das auch nur zur Erklärung für diejenigen, die sagen, warum kauft er denn nur so selten? Ja. Großteil vom Jahr dürfen sie ja nichts machen.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Aber ich kaufe eben schon in den letzten 9 Jahren, die ich dort bin, habe ich immer regelmäßig gekauft. Das ist eigentlich ein Stand. Ich habe noch nie irgendetwas verkauft. Ich glaube zutiefst an die positive Kursentwicklung. In der Tat werde ich mich nicht hinreißen lassen, irgendeine Empfehlung oder ein Kursziel hier abzugeben. Aber für mich ist elementar wichtig, hier ist ein stark wachsender Markt. Das ist politisch gewollt, das ist sogar zwangsweise. Es muss passieren, dass dieser Markt wächst. Zweitens, wir haben hier neben diesem starken Wachstum auch noch, sagen wir mal, sichere Cashflows. Wenn einmal ein Park eingeloggt ist, ist das zuverlässig. Wir haben deswegen Ihnen ja auch bis 2027 in Accelerated Growth Strategy Ihnen dargelegt, wie der Cashflow sich entwickelt und wie der Cashflow pro Aktie sich entwickelt. Und wenn man sich das mal anguckt und das in Relation zu seinem Aktienkurswert setzt, das ist für mich eine maßgebliche Größe. Und das hört ja 2027 nicht aus. Sondern es wird ja danach auch weitergehen, denn Parks werden auslaufen, Windparks müssen repowered werden, es müssen Solarparks repowered werden und der Energiebedarf der Welt, der steigt ja immer weiter. Also vor dem Hintergrund sind das die Relationen, die ich mir angucke und das ist der Grund, warum ich immer wieder zugekauft habe, übrigens auch zu höheren Kursen.
Das war zum 9. Mal die Encavis AG zu Gast bei IR@echtgeldtv. Wir hoffen, ihr habt das eine oder andere mitgenommen aus den Ausführungen von Herrn Dr. Hussmann. Das 10. Mal wird es natürlich auch geben. Bei der Location haben wir uns eigentlich dieses Mal schon was Besonderes einfallen lassen, weil wir zum ersten Mal aus unseren neuen Büros am Kurfürstendamm in Berlin gesendet haben. Und wo wir beim 10. Mal dann sind, das müssen wir mal gucken, ob uns noch irgendwas einfällt. Also ich habe ja immer so den Traum, da oben auf so einem Windrad zu stehen und da irgendwie was zu machen. Aber ich sehe eben im Gegensatz zu euch im Hintergrund schon Karl fleißig mit dem Kopf schütteln. Also irgendwie das klappt nicht so richtig. Entweder weil er nicht will oder weil er aus anderen Gründen mit dem Wind ein bisschen die Sorge hat, dass die
Tonqualität. Weil ich nicht schwindelfrei bin.
Ich auch nicht. Ich würde auch nicht mit hochkommen wollen. Schön.
Müsste ich da alleine stehen. Das wär ja auch für ein Interview auch nicht so sinnvoll. Also vor dem Hintergrund werden wir das nächste Interview dann wahrscheinlich dann auch wieder hier machen oder uns eine andere Location suchen. Euch sagen wir wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert. Investiert gegebenenfalls auch zu einem Kurs um die 14 Euro in die Encavis AG. Guckt euch das Ganze nochmal an, den Halbjahresbericht, und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Nächste Woche gibt es das nächste Video hier aus diesen Räumlichkeiten. Seid gespannt. Wir reden da über die Aktienrente. Tschüss aus Berlin.